Ihr Lieben, in schwierigen Zeiten wie diesen, da sehnen wir uns doch nach Veränderung, oder? Wir sehnen uns nach Veränderung. Wir würden gerne andere Bilder in den Nachrichten sehen. Wir würden gerne erleben, wie Gesellschaft wieder zusammenrückt, anstatt durch Lügen und Hetze und Propaganda auseinandergetrieben zu werden. Wir würden endlich gerne die Nachricht hören, dass Frieden ist. Und es sind Leute unter uns, ich glaube, die sehen sich ganz besonders danach, dass in ihrer Heimat wieder Frieden ist. Und was für die gesellschaftliche Großwetterlage gilt, das gilt doch genauso auch für unser ganz eigenes Leben, oder? Wir sehnen uns danach, dass die Krankheit verschwindet. Wir sehnen uns danach, dass wir uns wieder mit Vater, Mutter oder Kindern verstehen. Wir möchten gerne endlich das Ende der persönlichen Krise erleben, wie auch immer diese Krise aussieht. Die Frage, die all diese Sehnsucht zusammenbindet, ist: Wann endlich? Wann wird's anders? Wir wollen das endlich erleben und mit eigenen Augen sehen können, dass sich da was tut. Ihr Lieben, genau diese Frage führt uns mitten hinein in den heutigen Predigttext. Ganz kurz, ihr habt es eben gehört, vielleicht habt ihr es noch so in den Ohren klingen. Die religiöse Elite, die Pharisäer, die kommen auf Jesus zu und stellen ihm diese Frage: Wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt das Reich Gottes? Und in dieser Frage schwingt bei den Pharisäern genau diese Sehnsucht mit: Wann endlich greift Gott ein? Wann werden wir endlich erleben, dass Gott sichtbare Veränderungen schafft? Woran können wir erkennen, dass Gott die bestehenden Verhältnisse, ja, die politischen Verhältnisse, umwälzt, ja, umstürzt? Die Pharisäer hatten da so ihre eigenen Vorstellungen. Sie dachten zum Beispiel daran, dass Gott die Heiden endgültig besiegen würde. Die Pharisäer waren ja Juden und die Heiden waren verhasst, also die dachten daran, dass Gott die Heiden endgültig besiegen würde und Israel dann der alleinige Chef im Weltladen ist. Gott müsste also seine Macht sichtbar und vor allen Dingen eindrucksvoll gegenüber allen Feinden demonstrieren. Auf der ganzen Welt würde sich ein göttliches Friedensreich ausbreiten, angeführt von einem politischen Messias, von einem Heilsbringer, der mit dem eisernen Besen kehrt. Sind diese Sehnsüchte nicht etwa verständlich, allzu menschlich? Warum etwa hängen sich Menschen an selbsternannte Heilsfiguren, die sich selbst ins Gespräch bringen für einen Umsturz der Verhältnisse oder einen Neustart des Systems? Warum? Weil selbsternannte Heilsbringer mit ihren lauten Reden und ihrer Propaganda genau diese Sehnsucht bedienen. Aber, und das wissen wir nur zu gut, sie doch nicht erfüllen können. Wann kommt das Reich Gottes? Wenn das Reich Gottes, wirklich die Königsherrschaft Gottes, etwas Beobachtbares wäre, was man wirklich sehen kann, dann könnte man das an den äußerlichen Zeichen der Macht sehen. Feindliche Armeen versinken im Chaos und werden ratziputz besiegt. Der Herrscher lässt sich bejubeln und feiern und sägt alle Widersacher ab. Unter einer führenden Hand kommt wieder Ordnung in die Gesellschaft. So dachten sich das die Pharisäer. Aber die Pharisäer werden enttäuscht gewesen sein von der Antwort, die Jesus ihnen gibt. All das nämlich wird beim Kommen des Reiches Gottes nicht geschehen. Denn Jesus bedient und erfüllt nicht ihre Vorstellungen von einem politischen Umsturz. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es oder dort ist es. Jesus lenkt vielmehr die Sehnsucht nach etwas Sichtbarem, Beobachtbarem um auf etwas viel, viel Grundsätzlicheres. Er sagt, nein, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir klären, was Jesus denn eigentlich meint mit dem Reich Gottes oder dieser Königsherrschaft Gottes. Wir reden viel von Gemeinde oder von Kirche und meinen damit natürlich so etwas wie einen Verein, zu dem man gehört, wo man seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt, wo man sich engagiert mit seinen Begabungen, wenn es gut läuft. Oder eben wie eine Institution mit Ordnungen und Gesetzen, die nach Paragraphen geordnet sind. So reden wir doch oft von Kirche. Also mir geht das oft so, ne? Man muss immer in Ordnungen schauen, dann weiß man, was zu tun ist. Kirche hat viele Ordnungen, Paragraphen und was nicht alles, kann man alles im Internet lesen. Haufenweise Ordnungen, Paragraphen. Aber das Reich Gottes, das scheint eher manchmal etwas unterbelichtet. Im Neuen Testament finden wir eine Fülle von Aussagen über dieses Reich Gottes. Auf einen Satz zusammengedampft könnte man sagen, das Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus das Sagen hat. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus das Sagen hat. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch, dann meint er damit, mit ihm selbst, in Gestalt seiner Person, ist das Reich Gottes zur Welt gekommen. Wo Jesus ist, dort ist Reich Gottes. Wo Jesus ist, dort ist Reich Gottes. Und Jesus ist wiederum dort, wo Menschen ihn vertrauensvoll aufgenommen haben, wie ein Kind. Und die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist erlebt haben. Ich erinnere nur an das Johannesevangelium im 3. Kapitel. Niemand kann das Reich Gottes sehen, es sei denn, er wird von Neuem geboren durch den Geist Gottes. Wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, der gehört zum Reich Gottes. Wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, der gehört zum Reich Gottes. Die Königsherrschaft Gottes ereignet sich dann nicht in einer äußerlich sichtbaren politischen Umwälzung oder einem Umsturzversuchen oder sonst was. Gott setzt viel grundsätzlicher an. Denn jeder politische Umsturz wird noch irgendwann wieder umgestürzt. Das ist nichts Dauerhaftes, weil es zu oberflächlich ansetzt. Gott setzt viel grundsätzlicher an. Das Reich Gottes vollzieht ja, ereignet sich in der Veränderung unserer Herzen und unseres Lebens durch Jesus. Das Reich Gottes bedeutet, Jesus hat das Sagen. Wir gestehen ihm das zu. Er ist der Herr deines Lebens. Seine Worte, seine Botschaft bestimmen deine Einstellungen zum Leben. Ja, dein Denken und Handeln, das Reich Gottes ereignet sich auf diese Weise in der Nachfolge von Jesus. Wir blenden das gerne aus, dass es um Nachfolge von Jesus geht. Jünger von Jesus und in diesem Sinne auch Teilhaber des Reiches Gottes, wird man sozusagen unterwegs. Das ist ein kleiner Vorgriff auf unsere Gemeindefreizeit. Gehen macht Jünger. Erlösung und Vergebung deiner Schuld durch Jesus stellen dein Leben auf ein neues Fundament. Befreiung von Schuld, wirkliche Befreiung von Schuld und Herzensveränderung kennzeichnen das Reich Gottes. Der Apostel Paulus beschreibt mal das Reich Gottes so: Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Das Reich Gottes ist die Erkenntnis, durch Jesus bin ich Gott recht. Und es breitet sich ein nicht gegannter Frieden in meinem Herzen aus. Frieden, der selbst im größten Sturm auf unerklärliche Weise Halt bietet. Da ist die geschenkte Herzensgewissheit, die geschenkte Herzensgewissheit. Egal was kommt, ich bin geborgen in den Armen des guten Hirten. Nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Lieben, ein Markenzeichen des Reiches Gottes ist die Freude. Ein Markenzeichen des Reiches Gottes ist die Freude. Schließlich geht es doch um das Evangelium, oder? Das heißt übersetzt frohe Botschaft. Und das ist keine andauernde Problemanzeige oder eine bedrohliche Botschaft. Ja, die Engel auf den Feldern von Bethlehem, die sagen doch nicht, sieh, ich verkündige euch ein großes Problem. Die sagen doch, ich verkündige euch eine große Freude. Und ihr Lieben, das muss ich einfach mal sagen, gerade in diesen turbulenten Zeiten wie jetzt müssen sich Christen fragen, ob sie unbewusst zu Überbringern von angsteinflößenden Drohbotschaften werden oder zu Botschaftern einer befreienden Freude und des Friedens. Denn es ist ja das Glück und die Freude darüber, dass sich Gott in Jesus zu uns, in unsere, in deine kleine Alltagswelt, ja auch in die Katastrophen unserer Zeit hineinbewegt und uns durch seinen Heiligen Geist nahe ist. Wir werden das bald wieder singen. Welt ging verloren. Jawohl, genau so sieht's aus. Aber Christ ist geboren. Und gerade dieser Heilige Geist ist es, der mit seiner Kraft, mit seiner Energie unser Leben zu durchdringen vermag und durch dessen Kraft wir überhaupt Krisenbewältigung betreiben können. Christen betreiben durch die Kraft des Heiligen Geistes Krisenbewältigung. Auch das sagt der Apostel Paulus, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Geschwätz. So viel Geschwätz, was wir heute hören. Das Reich Gottes gründet sich nicht auf Geschwätz, sondern auf die Vollmacht Gottes, auf die Kraft Gottes. Und ich muss dabei an den Pastor in der Ukraine denken, in Stolbuniv, den wir in diesem Jahr unterstützt haben. Und der mir immer mal wieder Bilder und Videos von seinem Dienst zukommen lässt. Nur wegen ihm habe ich WhatsApp. Aber in einem Video steht er mit einer Gruppe von Leuten vor einem völlig zerbombten Haus und die Gruppe sind Glieder der Hoffnung von Jesus. Was für ein Bild, ihr Lieben, was für ein Bild. Durch die Kraft des Geistes Gottes sind Menschen fähig, im Leiden nicht zu verzweifeln, sondern von Jesus gehalten, ein Zeichen der Hoffnung mitten in der Dunkelheit zu sein, weil Jesus in ihnen lebt. Ihr Lieben, was würde das mit uns machen, wenn jetzt die Tür aufgehen würde? Und wenn Jesus jetzt hier hereinkäme und durch den Mittelgang gehen würde und euch jeweils angucken würde, nach rechts und links gucken würde und uns genau diesen Satz zurufen würde. Das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht würden wir uns gegenseitig mit fragendem Blick anschauen. Jesus bringt unseren Gottesdienst durcheinander. Wir würden uns mit fragendem Blick anschauen, so, hä? Echt jetzt? Meint er das ernst? Aber vielleicht fallen uns dann plötzlich kleine Glaubensanfänge ein, die eher im Verborgenen sind. Manchmal ist das ja so. Es sind nicht immer die großen Dinge. Das kann auch sein, aber manchmal gibt es Dinge, die sind verborgenen. Zum Beispiel, da wird auf einmal jemand berührt im Herzen von dem gemeinsamen Gebet, weil er so Stärkung erfährt, die er im einsamen Gebet so nicht erfährt. Da machen Menschen auf einmal im Alltag Erfahrungen, die ihnen deutlich machen, ey, das kann jetzt unmöglich Zufall gewesen sein. Das hat Jesus getan. Jesus ist mir begegnet. Er hat mir ein Zeichen gegeben seiner Gegenwart. Und staunen darüber, wie Jesus um sich kümmert. Da geben Menschen zweifelnd und innerlich bewegt zu, eigentlich bin ich ja im Sozialismus groß geworden. Aber jetzt denke ich, ob es doch nicht noch mehr gibt? Da entdecken Menschen Gott auf einmal als Vater, dem sie ihr Herz mit eigenen Worten ausschütten können, mit eigenen Worten Gott anreden können, zu ihm Vater sagen dürfen. Ja, und selbst im Leid erfahren Menschen Zuspruch durch das Wort Gottes, erfahren Halt durch die Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern und wissen sich getragen von und geborgen bei dem guten Hirten, Jesus. Das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Ihr Lieben, können wir das glauben? Könnt ihr das glauben? Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten können, dann ist schon eine Tür, ein Spalt breit geöffnet, eine Tür in die Freude des Reiches Gottes. Ihr Lieben, ich weiß, was es für eine Freude ist, wenn Menschen, die vorher fest im Atheismus verhaftet waren und in der Gottlosigkeit und plötzlich Vertrauen fassen und sagen, irgendwie spüre ich, da ist was, was ich vorher nicht kannte. Und es ist eine unglaubliche Freude. Ich habe das erlebt, 7 Jahre auf Rügen, was das für eine Freude ist, wenn Menschen anfangen, Gott kennenzulernen. Und Jesus kennenzulernen. Ihr Lieben, wir nehmen heute im Gottesdienst besonders einmal alle Ehrenamtlichen in unseren Gemeinden in den Blick. Am Ende des Kolosserbriefs schreibt der Apostel Paulus noch Grüße von 3 Mitarbeitern auf. Wunderbare Namen, Aristarch, Markus und Jesus Justus, ist tatsächlich so. Und die nennt er, Achtung, Mitarbeiter im Reich Gottes. Mitarbeiter im Reich Gottes. Ihr Lieben, im Horizont des Reiches Gottes erscheinen die Ehrenamtlichen nicht nur als fleißige Helferlein in einem Verein, wohlgemerkt eingetragenen Verein oder in einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Es geht um mehr, ihr Leute, es geht um mehr. Es geht um Mitarbeit im Reich Gottes. Denn Gemeinde ist der Ort, an dem Jesus hoffentlich zu finden ist. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, jeder, der Jesus nachfolgt, der ist Teil der Mitarbeiterschaft im Reich Gottes. Der ist berufen, mitten in dieser Zeit die Botschaft von Jesus weiterzusagen mit Herzen, Mund und Händen. Der ist berufen, Zeuge zu sein für Jesus. Und ihr Lieben, das sage ich ganz bewusst und sei es nur in Anführungsstrichen, nur. Und sei es nur, Zeuge dafür zu sein, das zu bezeugen, wie Jesus im Leid Halt und Geborgenheit bietet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Eben am Ende unseres kleinen Ausflugs ins Reich Gottes steht die Ermutigung. Sei fröhlich, Mitarbeiter. Nicht nur eines Vereins, sondern sei Mitarbeiter im Reich Gottes. Lass uns gemeinsam Jesus nachfolgen. Und ich hoffe, dass wir auf unserer Gemeinderüstzeit dieser Frage weiter nachspüren können. Und dass es in diese Gemeinde hineinwirkt. Lass uns gemeinsam Jesus nachfolgen, auf dass wir gemeinsam entdecken, wie Jesus durch seinen Heiligen Geist in unseren Worten und in unseren Gemeinden wirkt. Erlebe die Freude mit, wenn Menschen von Jesus berührt werden. Ja, vielleicht sogar Herzensveränderung erfahren und Herzensfrieden einkehrt, sich also das Reich Gottes ereignet. Wir werden nicht die große Politik umwälzen. Und ihr Lieben, es ist auch nicht unser Auftrag, mit denen zu laufen, die Weltuntergangsstimmung und Angst verbreiten. Es ist der Auftrag der Mitarbeiter Gottes, der Mitarbeiter im Reich Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft in den Mittelpunkt zu stellen und zu leben. Im vergangenen Jahr hatte ich die Möglichkeit, einen meiner entfernten Verwandten, Vorfahren kennenzulernen. Urgroßonkel, der ist schon lange tot. Er war Pfarrer in Amerika und irgendwann dann in der Nähe von Naumburg. Er kam 1930 in seine Pfarrstelle bei Naumburg. Und in dieser Zeit gab es eine große Angst vor dem Bolschewismus aus Russland, die rote Gefahr. Und mein Urgroßonkel hat damals Vorträge mitorganisiert, dass die Deutschen informiert werden, wie schlimm der Kommunismus, der Stalinismus in Russland ist, wie die Christen dort verfolgt werden. Und er schrieb 1930 einen Brief an einen Kollegen, wo er das so benannte, und dann schrieb er: Einziges Mittel gegen dieses Übel, Evangelium predigen. Ihr Lieben, das ist mir ans Herz gefallen. Und da dachte ich, genau das will ich, Evangelium predigen. Nicht Angst schieben und nicht Propaganda weitertragen, Evangelium predigen. Vielleicht denkst du bei diesen Worten, oh, das kann ich nicht. Das können doch die Berufschristen besser. Der Pfarrer hat es ja studiert. Jetzt haben wir sogar einen Vikar, der es auch studiert hat. Haben wir es immer schon zu zweit. Ihr Lieben, die Autorin Christina Schöffler, meine Frau hat gerade deren Buch gelesen, die kennt solche Sätze wohl gut aus ihrer eigenen ziemlich gewöhnlichen Gemeinde. Und sie schreibt dazu, und damit schließe ich, jetzt höre ich nämlich gleich auf, Achtung. Ich denke, Jesus, das soll jetzt deine Truppe sein, dein Leib auf dieser Erde, durch den du dich verherrlichen wirst. Das sind die Menschen, denen du die Hoffnung der Welt anvertraut hast. Wir? Ist das dein Ernst? Da hättest du dir doch eine etwas eindrucksvollere Gruppe aussuchen können. Ein bisschen was Strahlenderes, ein bisschen Glanz und Glamour und ein paar VIPs, um die Welt davon überzeugen zu können, dass hier was Wichtiges passiert. Aber Jesus scheint völlig damit klarzukommen, einen etwas mitgenommenen Leib zu haben. Hier verherrlicht er sich mit so gewöhnlichen und oft auch etwas merkwürdigen Menschen, wie wir es sind, baut er sein Reich. Zitat Ende. Amen.